Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und oft auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Ich habe Markus Müller-Schienwald, ORF-Korrespondent in Washington, also vor allem für die USA, gefragt, ob er mal vorbeischauen will. Wir haben uns dann auch online getroffen natürlich, weil er ist in Washington und ich bin in Wien, um über die USA zu sprechen. Da gibt's ja viel Gesprächsstoff und es ist auch ein entsprechend langes, aber wie ihr euch denken könnt, auch interessantes Gespräch geworden. Ton ab. Ja, Herr Müller-Schienwald, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, bei Recht Politisch vorbeizuschauen.
Vielen Dank für die Einladung. Diesmal ja umgekehrt. Im Europajournal waren Sie ja leider nie zu Gast. Aber ich freue mich jetzt mal auf der anderen Seite des Interviewparts zu sein, auch ein bisschen ungewohnt.
Da möchte ich gleich am Anfang bitten, sich ganz kurz den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Sie sind ja vielen ein Begriff, mir ein Begriff, vielen, die sich für Europapolitik, für Politik interessieren, ein Begriff, aber vielleicht nicht allen meinen Hörern und Hörerinnen ein Begriff. Also bitte ich um eine kurze Vorstellung.
Also ich bin ursprünglich aus Graz, habe dort alle möglichen Sachen studiert, zu Ende studiert Soziologie, bin seit ungefähr 25 Jahren beim ORF, nachdem ich vorher alle möglichen anderen Dinge gemacht habe, war in verschiedenen Redaktionen in Österreich, war dann Korrespondent in Russland ein paar Jahre, war dann wieder in der Zentralredaktion in Wien, vor allem bei Ö1, habe dann die letzten paar Jahre das Europajournal geleitet, also ein europa-analytisches Reportagemagazin, immer am Freitag am Abend, und bin jetzt seit vergangenem Juli Korrespondent hier in Washington DC, zuständig für die USA und Nordamerika.
Das ist eine sehr interessante Kombination, also von Europa in die USA. Das bringt mich zu meiner ersten Frage. Wo sind da aus journalistischer und auch aus politischer Sicht denn die größten Unterschiede oder die für Sie eklatantesten Unterschiede zwischen europäischer Berichterstattung und Berichterstattung über die USA?
Also für einen österreichischen Journalisten ist es hier wahnsinnig schwierig, für europäische Journalisten insgesamt, weil die USA ausschließlich, ist mein Eindruck, nach innen schauen. Also in Europa oder auch in meiner Zeit in Russland war klar, Österreich ist ein Akteur, kein besonders wichtiger, aber wir spielen ein bisschen eine Rolle. Von Russland aus, die haben schon auch mit uns geredet, nicht sehr oft, aber doch, weil klar war, sie wollen über uns in die Europäische Union hineinwirken. Innerhalb der Europäischen Union ist Österreich ja sowieso ein Player. Je nachdem, wer die Regierung stellt, sind wir dort mächtiger oder weniger mächtiger. Wir könnten auf jeden Fall mitreden innerhalb der EU. Und hier sind wir einfach überhaupt niemand. Also wir sind nicht mal der 7. Zwerg von links, sondern wir sind vielleicht der 25. Zwerg von links. Und jetzt gerade vorhin hat mein Kollege aus Wien ein Mail geschickt, ob ich ihm irgendwelche Interviewpartner empfehlen kann hier in den USA. Und ich habe ihm zurückschreiben müssen, wenn wir hier Interviewanfragen an Experten oder vor allem Politiker schicken, sind wir schon froh über Absagen, weil dann haben sie uns wenigstens geantwortet. In der Regel, und das geht auch mir so, das geht den Schweizer Kollegen so, auch den deutschen Kollegen, wir schreiben irgendwo hin und wir werden einfach geghostet, weil wir in diesem politischen, medialen System der USA nicht wichtig sind. Warum soll ein Abgeordneter, also ich habe jetzt schon auf Smalltalk-Ebene ein paar Representatives getroffen, aber wozu soll der mit mir reden? Er verschwendet seine Zeit, es gibt keine österreichischen Wähler. Also der einzige ausländische Korrespondent, den ich getroffen habe, der sagt, er hat ein bisschen Zugang zu amerikanischen Politikern, ist der Korrespondent vom polnischen Fernsehen, weil der sagt, er ruft wo an und oder er schreibt wohin und sagt, we are also broadcasting to the Polish Americans. Und da gibt's eine Wählerschaft in ein paar Bundesstaaten, nicht mehr so wichtig wie früher, aber es gibt sie. Und das ist dann sein Türöffner. Für uns ist es sehr schwierig. Also wir sind ja wirklich nur Beobachter. Wir sind nicht mal teilnehmende Beobachter. Müssen irgendwie versuchen zu verstehen, was hier abläuft. Aber wir sind hier kein Player, der in irgendeiner Weise wichtig relevant ist. Das ist wirklich der größte Unterschied. Über weite Strecken auch ein bisschen frustrierend.
Das kann ich gut nachvollziehen. Um ein bisschen auch aus meiner Sicht zu sprechen, das ist im Völkerrecht übrigens nicht anders. Also auch in Sachen Völkerrecht führen die USA sehr oft einen Diskurs mit sich selbst, sie nennen sie auch Foreign Relations Law. Es gibt zwar sehr aktiven Austausch mit US-amerikanischen Völkerrechtlern, das schon, aber auf Ebene des Völkerrechts sprechen die USA sehr oft mit sich selbst. Zum Beispiel das letzte US Supreme Court Urteil zu Zöllen hat die WTO und das WTO-Recht, das hier eigentlich hochrelevant ist, mit keinem Satz, mit keinem Wort, mit keiner Silbe erwähnt. Also insofern eine Parallele. Und gerade aus österreichischer Sicht ist das, glaube ich, oft schwer nachvollziehbar, weil wir uns ja gerne mit anderen in irgendeiner Form austauschen und gerade wir auch oft über das Völkerrecht in Österreich sprechen und immer sagen, das Völkerrecht schützt uns, unser Bundesheer schützt uns nicht so sehr wie die UNO-Charta beispielsweise. Und dann kommt da ein Land, das können wir uns wahrscheinlich, oder ich mir oft noch immer, auch wenn ich die USA ein bisschen kenne, so schwer vorstellen, dass ein Land so groß ist, dass es mit sich selbst gut auskommt. Auch wenn wir Österreicher sehr gut auch mit uns auskommen und sehr gerne nur über uns sprechen. Aber es ist, glaube ich, schwer vorstellbar, dass ein Land so groß ist und so mannigfaltig und so heterogen und so vielfältig, dass es ausreicht, wenn es mit sich selbst spricht und sich mit sich selbst beschäftigt und ausschließlich mit sich selbst beschäftigt. Also eine interessante Parallele.
Und das ist auch in der Berichterstattung schwierig, weil wir den Kollegen in den Redaktionen in Wien und den Hörern und Zusehern sowieso erklären müssen, dass das, was außerhalb der USA passiert, hier wirklich irrelevant ist. Also was irgendein französischer Präsident sagt, Österreich sowieso, das interessiert einfach niemanden. Das ist keine Kategorie. Wenn jetzt irgendein Premierminister eines anderen Landes sagt, das ist jetzt aber gegen das Völkerrecht oder das verstößt gegen meine Interessen, das wird hier nicht wahrgenommen. Also mein Eindruck ist immer stärker, das Einzige, was hier wichtig ist für die außenpolitische Berichterstattung oder das Einzige, was wichtig ist für die Außenpolitik, ist, wie hoch der Preis an den Tankstellen ist. Und ob da jetzt in Brasilien der Präsident verhaftet wird, also das ist schon in bestimmten Magerkreisen ist das vielleicht ein Thema, aber für die breite Bevölkerung völlig, völlig, völlig irrelevant. Die Leute wissen auch nicht, wo diese Länder sind. Wir als Europäer sollen da nicht hochnäsig sein. Ich habe auch durch mehrere Fettnäpfe erst feststellen müssen, dass Kansas City nicht in Kansas ist. Ein bisschen peinlich. Aber der durchschnittliche Amerikaner weiß sehr wenig über das, was außerhalb Amerikas passiert. Also vor kurzem ist mir passiert, dass jemand, ein sehr netter, freundlicher Typ, gesagt hat, ah, Vienna, in which part of Germany is this? Und ich meine, okay, er weiß immerhin, dass es in Europa ist und dass es deutschsprachig ist. Aber politische Einschätzungen, das ist hier wirklich kein Ding, das für irgendetwas, für Entscheidungen hier relevant ist.
Wobei der durchschnittliche Europäer wahrscheinlich auch Connecticut oder Wisconsin auf der Landkarte nicht finden würde. Ich glaube, und ich war in den USA vor ein paar Jahren mittlerweile als Teil von diesem sogenannten International Visitor Leadership Program, das gibt es schon sehr lange, wo man Leute aus der ganzen Welt einlädt, um die USA kennenzulernen. Bei mir war das Programm, um das US-Rechtssystem ein wenig kennenzulernen, war hochspannend. Aber da habe ich gemerkt, einmal mehr, dass wir ja auch die USA sehr verkürzt wahrnehmen, zum Beispiel indem wir nur an New York, Washington und Los Angeles denken, vielleicht noch irgendwie an Texas, aber diese ganzen Flyover-States zum Beispiel überhaupt nicht kennen. Und das Tolle an dem Programm war, dass man gezielt eben nicht nur in Washington war, dort war die Einführung von diesem Programm und da hat man betont, Washington ist nicht die USA. Und das Zweite, was man am Anfang von dem Programm betont hat, war, dass die USA der EU gar nicht so unähnlich sind, eben weil die USA aus 50 unterschiedlichen Bundesstaaten bzw. States bestehen. Und ich habe da ein bisschen mehr realisiert, dass wir vielleicht die USA weniger mit einzelnen Staaten vergleichen sollten als mit der EU, mit einem sehr föderalen System, das in sich sehr heterogen ist. Jetzt meine Frage: Sie sind ja die meiste Zeit in Washington. Manche bezeichnen das, also der Ben Rhodes in seinem Podcast beispielsweise regelmäßig, als den Blob, also eben eine Art Parallelwelt. Gleichzeitig würde es ja auch keinen Sinn haben, wenn Sie in Kansas wären oder in Minnesota die ganze Zeit, also ab und zu vielleicht schon. Wie macht man das, sich trotzdem einigermaßen einen Überblick zu verschaffen und nicht in das, was man gerne als Taxifahrerjournalismus bezeichnet, abgleiten? Also, dass man sagt, ich habe mit einem Taxler geredet und jetzt kenne ich die Sorgen der kleinen Leute.
Das ist tatsächlich schwierig und man muss da, glaube ich, oder ich gebe mir Mühe zu differenzieren, was jetzt das Thema meiner Berichterstattung ist. Über weite Strecken berichten wir ja über amerikanische Politik, also speziell über amerikanische Außenpolitik, über das, was der Präsident sagt, über das, was im Kongress passiert, über das, was im Außenministerium entschieden wird. Und das ist natürlich ein Thema, das hier in Washington DC passiert. Diese Entscheidungen werden hier getroffen in diesem Blob, in dieser Bubble. Darüber können wir von hier berichten, weil wir können teilweise hingehen, wir versuchen mit den Leuten zu reden, sehr viel auch über Medienkonsum. Dafür ist das hier der richtige Ort. Von hier aus über das Anführungszeichen echte Amerika zu berichten, wäre ein Irrtum. Und ich taste mich auch erst so nach und nach vor. Also ich versuche aus dem Land rauszukommen, auch auf den nicht touristischen Routen. Also meine stärksten Eindrücke vom Land hatte ich letzten Herbst, wie ich eine große Radtour gemacht habe durch West Virginia.
Country Roads?
Ja, genau. Und wenn man dann diese Trailerparks sieht und nicht nur mit dem Auto vorbeifährt, sondern da vielleicht auch ein bisschen stehen bleibt, da merkt man schon, ganz andere Welt. Also West Virginia ist ja der zweitärmste Bundesstaat, obwohl er im direkten Umfeld von der Hauptstadt ist. Aber ich maß mir nicht an, über die Stimmungen im Land zu berichten. Ich merke schon, ich war in Georgia. Georgia ist ganz anders als New York, anders als West Virginia. Wie der Westen ist, da kommen wir hoffentlich im Laufe des Jahres mal hin. Bei der Berichterstattung über die Politik fühle ich mich halbwegs sattelfest, über dieses viele, vielschichtige, große Amerika an sich zu berichten. Das ist eine echte Herausforderung.
Da würde ich gleich zur US-Außenpolitik kommen. Jetzt sprechen wir darüber gerade in Europa mehr denn je, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Vielleicht hat man eh immer schon so viel darüber gesprochen, aber nicht so intensiv und so emotional darüber gesprochen. Jetzt schauen wir von Europa aus in die USA und denken uns jeden Tag eine neue radikale Aussage von Trump. Er überbietet sich fortwährend und ich habe jetzt auch nur einen beschränkten Einblick, aber zum Beispiel ein ehemaliger Basketballkollege von mir, lebhaft in Boston, ist relativ entspannt. Der hat sich daran irgendwie anscheinend gewöhnt und findet das vielleicht nicht lustig, aber zumindest interessant, wie wir Europäer hyperventilieren, während er, und er ist jetzt kein Trump-Fan, aber gleichzeitig eine gewisse Apathie in Sachen Trump schon bekommen hat und halt sagt, naja, der redet halt so, der redet viel, wenn der Tag lang ist und das meiste sollte man nicht allzu ernst nehmen. Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Also bevor ich hergekommen bin und als ich hergekommen bin, habe ich sehr viel geredet mit anderen Journalisten, mit möglichst vielen Leuten, die hier, also amerikanischen Journalisten, mit Leuten, die ich hier kenne, und die haben alle gesagt, in Europa wird viel mehr über Trump berichtet als in Amerika selber. Genau dieses Hyperventilieren, das bei uns immer stattfindet, findet hier weniger statt, weil, also erstens, Außenpolitik ist ja insgesamt kein besonders wichtiges Thema und auch die Beziehung zwischen der Bevölkerung und der Politik ist mein Eindruck, funktioniert hier anders. Also das ist so das, was in Washington passiert, Dinge, von denen man hoffentlich möglichst wenig betroffen ist. Der Staat spielt hier insgesamt weniger eine Rolle, was man auch daran spürt, dass es hier einfach viel weniger Sozialprogramme gibt. Also was mich auch sehr schockiert hat, ist, dass hier Leute wirklich durch das soziale Netz durchfallen können. Also wenn ich jetzt aus dem Büro nach Hause gehe, bin ich sicher, dass mir zwei Sandler begegnen, die beide auf der Straße sind, weil sie offensichtlich geistig gestört sind. Also die werden bei uns in irgendeiner Psychiatrie, wie auch immer, Behandlung, hier landen die einfach auf der Straße. Also das Verhältnis zwischen Staat und Individuum ist hier anders. Das verstehen wir in Europa auch nicht. Also ich hatte eine lange Diskussion mit meinen Töchtern, die jetzt hier in die Schule gehen, und ich habe ihnen immer gesagt, ihr braucht nicht glauben, dass ihr die USA versteht, weil ihr die ganze Zeit diese Serien anschaut. Und wer Teenager-Töchter hat, weiß, wie ich mich jetzt fühle, weil jetzt nach ein paar Monaten sagen sie, ja, du hast recht gehabt. Weil das ist hier einfach anders. Was ich so interessant finde an der Rolle des Korrespondenten ist, dass wir diese Übersetzerrolle spielen müssen, zu erklären, dass ein Land, das so ähnlich ausschaut, auf der Oberfläche ähnlich tickt wie wir, in Wirklichkeit aber ganz anders funktioniert und dass man einordnen muss, wie sind bestimmte Entscheidungen einzuschätzen. Das war in Russland so, wo auch ganz viele Leute geglaubt haben, Russland ist eh so ähnlich wie wir, die gehen in die Oper, hören sich Tschaikowski an, lesen Dostojewski so wie wir, aber in Wirklichkeit ist es eine 100% andere Gesellschaft. Und hier ist es auch so, wir schauen die gleichen Serien an, wir schauen die gleichen Filme an, aber wie die Gesellschaft, wie das politische System funktioniert, ist fundamental anders. Ich habe es auch noch nicht bis zum Ende verstanden, aber ich versuche den Hörerinnen und Hörern, den Zuschauern zu erklären, wieso es hier anders ist und was hier relevant ist für Entscheidungen.
Wieso ist es anders?
Also in meinem Hauptberuf bin ich ja, oder in meiner Hauptausbildung genauer gesagt, bin ich ja Soziologe und denke daher sehr viel nach und auch sehr engagiert mit großer Begeisterung darüber nach, wieso Gesellschaften funktionieren, wie sie funktionieren. Und ich glaube, der Punkt ist, dass einfach das Verhältnis zwischen Individuum und Staat, zwischen Gesellschaft und Staat hier anders ist. Also während wir in Österreich schon das Gefühl haben, oder in den mitteleuropäischen Gesellschaften insgesamt, dass der Staat irgendwie uns gehört und dass wir Teil des Staates sind. Also der Polizist auf der Straße ist jetzt nicht direkt mein Angestellter, aber ich weiß jetzt doch, dass er von meinem Geld bezahlt wird. Also wir haben eine stärkere Symbiose zwischen Staat, Gesellschaft und Individuum. Und hier ist der Staat eher ein Gegner. Also jeder soll selber schauen, wie er über die Runden kommt. Jeder muss auch stärker schauen, wie er über die Runden kommt. Und die Idee, dass der Staat sich um irgendetwas kümmern könnte, ist den Amerikanern, glaube ich, grundsätzlich eher fremd. Ist natürlich auch ideologisch aufgeladen. Also ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel bei einer Veranstaltung von Turning Point USA, also dieser Organisation von Charlie Kirk, die hatten hier in DC eine Veranstaltung an der Uni, war nebenbei gesagt ein ziemlicher Flop, weil Turning Point USA offenbar ohne Charlie Kirk nicht funktioniert. Aber da sind dann die Leute aufgetreten und haben gesagt, we believe in capitalism. So, wir glauben an Kapitalismus, wo jeder seines Glückes Schmied ist. Also wir glauben an zwei Dinge, Jesus und Capitalism. War ein bisschen eigenartig.
Max Weber würde sagen, das passt sehr gut.
Ja, also ich bin ja auch Religionssoziologe, das hat mich sehr interessiert während des Studiums. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, also ungefähr 25-30% der Bevölkerung hier gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und bei uns sind wir jetzt im Bereich von 1-2%. Und die Religiosität, also diese verschiedenen Religiositäten, muss man sagen, mit diesen verschiedenen Denominationen und auch wie Katholizismus hier verstanden wird, das spielt hier eine viel größere Rolle. Ich lese sehr viel, schaue mir sehr viel an, bin noch nicht zum Schluss gekommen, wie das alles hier funktioniert. Hauptpunkt, es ist anders als bei uns.
Da würde ich an der Stelle gerne ein Zitat einspielen von Pete Hegseth, der ja, wenn es um den politischen Glauben, um das politische Christentum geht, im Moment, zumindest habe ich das Gefühl, an der Spitze steht, an der Speerspitze steht gewissermaßen. Er hat ja auch diese Tattoos, er hat ja auch diese White Power Symboliken auf seinem Körper und er bedient sich jetzt gerade einer Sprache, die hochreligiös ist und Religion mit Staat vermischt. Und ich möchte hier ganz kurz ein Zitat vorspielen.
Our troops, our American warriors deserve the credit for this day. But God deserves all the glory. Tens of thousands of sorties, refuelings and strikes carried out under the protection of divine providence. A massive effort with miraculous protection. Dude 44 Bravo spoke for all of us. God is good.
Das ist ja auch für einen Europäer schwer vorstellbar, also dass ein Verteidigungsminister immer wieder sich auf Gott bezieht, auf den Schutz von Gott bezieht. Obwohl wir eigentlich der alte christliche Kontinent sind, ist es schwer vorstellbar, dass zum Beispiel Frau von der Leyen sich auf Gott bezieht oder ihre politischen Handlungen mit Gott rechtfertigt. Und in den USA scheint das zurzeit zumindest unter dieser Administration ganz normal zu sein und es geht sogar noch weiter, sogar politisch opportun zu sein. Das ist für mich, obwohl ich auch in den USA an der Highschool war und da war es auch für mich so interessant, dass der Glaube auch die Funktion hat, die Menschen gesellschaftlich einzubetten, auch Routine zu geben, Gemeinschaft zu vermitteln, vielleicht auch gerade die Glaubensgemeinschaften Lücken füllen, die der Staat, weil er eben nicht da ist, aufmacht. Aber gleichzeitig ist es bis heute für mich so, wenn ich das höre oder wenn ich das sehe, auch diese Symboliken bei Trump, auch nach dem Attentat, das Messianische und dergleichen, es ist immer noch so weit weg von dem, wie ich und wie wir in Europa politisch sozialisiert werden. Wie nehmen Sie das jetzt wahr?
Als ich noch in Russland gewesen bin, habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit der russisch-orthodoxen Kirche, die dort ja auch völlig politisiert und inzwischen wieder vom Staat übernommen worden ist, um dem Staat eine ideologische Rechtfertigung, Grundlage zu geben. Hier passiert was Ähnliches, allerdings auf einer ganz anderen Ebene. Und ich glaube, man kann sagen, es ist eine Art Rückzugsgefecht. Also worüber wir in Europa zu wenig nachdenken, ist der ideologische Überbau dieser sogenannten Magerbewegung. Und diese Magerbewegung ist eine Religious White Supremacy Bewegung. Das ist eine Bewegung, die der Meinung ist, das alte, traditionelle, weiße, christliche Amerika sei auf dem, werde unterdrückt, verliere an Bedeutung und dieses weiße, religiöse, also christlich-religiöse, wichtig, dieses weiße, christlich-religiöse Amerika müsse jetzt wieder aufstehen und sich zur Wehr setzen gegen alles, was eben nicht weiß, nicht christlich ist. Und die Asiaten nimmt man da vielleicht noch ein bisschen hinein, aber es geht sehr stark gegen Schwarze. Es geht gegen Latinos, also um bei Pete Hegseth zu bleiben, der hat letzte Woche eine Beförderungsliste, das erste Mal so quasi in der Geschichte, in eine Beförderungsliste eingegriffen. Also das Verteidigungsministerium macht eine Liste, wer jetzt in Generalsränge hinaufgehoben werden soll. Und er war der Erste, der eingegriffen hat, bevor diese Liste an den Präsidenten geschickt worden ist zur Ernennung. Und quasi alle Leute, die er rausgestrichen hat, waren schwarz. Oder beziehungsweise die Mehrheit von denen war schwarz. Auch einer von denen ein Armeegeistlicher übrigens, mit dem er nicht einverstanden war. Das haben wir zu wenig im Blick, diesen ideologischen, nennen wir es jetzt Überbau oder Fundament, dieser Magerbewegung. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Rückzugsgefecht ist, weil wenn wir uns die Zahlen anschauen, eben ungefähr 25-30% der amerikanischen Bevölkerung gehen jeden Sonntag in die Kirche, wird aber weniger über die Jahre gesehen. Also dieser Anteil der wirklich religiösen Menschen geht hier auch zurück, ganz anderes Niveau als in Europa. Und was immer steigt, ist der Anteil der sogenannten Nones, also die keine besondere religiöse Affiliation haben, die, also bei uns würde man sagen, Taufscheinchristen, so in diese Richtung, die entweder sagen, sie sind entweder Atheisten, Agnostiker oder es ist ihnen eigentlich egal, das werden immer mehr. Und in dieser kleiner werdenden Zahl von weißen Christen, zu den schwarzen Christen sage ich dann gleich noch was, in dieser kleiner werdenden Gruppe von weißen Christen steigt aber die Intensität der Verbindung mit dem Glauben. Ich sage jetzt extra nicht Religiosität, sondern die Intensität der Verbindung mit dem Glauben in dem Sinn, dass Religiosität wichtig wird als identitätsstiftender Faktor. Von den religiösen Inhalten haben die wenig Ahnung. Also wieder zurückkommend zu dieser Veranstaltung von Turning Point USA letzte Woche, da ist der Nachfolger von Charlie Kirk aufgetreten und weil es Gründonnerstag war, hat er irgendwelche religiösen Dinge. Also es war so eine Mini-Predigt und ich bin als guter Österreicher natürlich katholisch sozialisiert, auch in einer katholischen Schule, habe mich auch intensiv damit beschäftigt und dann mein Gott, was redet der für einen unglaublichen Blödsinn, weil das theologisch-spirituell einfach überhaupt nicht gestimmt hat. Aber das ist kein Kriterium. Also Religiosität, weiße Religiosität ist Teil des Identitätsmarkers weißer Amerikaner und der spirituelle Unterbau ist total egal. Also man sieht es ja auch bei Peter Thiel zum Beispiel, der jetzt katholische Theologie sich selber zusammenschustert oder auch bei J.D. Vance, der zum Katholizismus konvertiert ist. Und dann wirklich auf die Idee kommt, also für uns in Österreich total absurd, auf die Idee kommt, dem Papst sagen zu wollen, was er jetzt versteht unter katholischer Lehre. Wobei jeder gute Katholik in Österreich weiß, dass am Ende der Papst immer recht hat. Das ist kirchenrechtlich nicht ganz so einfach, aber prinzipiell der Papst entscheidet das. Und ich als gemeiner Katholik kann den Papst nicht anschaffen, weil wenn ich glaube, dass ich was anderes glaube, dann soll ich bitte die Kirche verlassen. Also Religiosität als Identitätsmarker und wird dadurch auch radikaler. Also wenn Vance zum Beispiel sagt, Nächstenliebe bedeutet, dass ich tatsächlich meinen Nächsten liebe und nicht den Übernächsten. Also ich liebe meinen Nachbarn, aber der im nächsten Staat, der ist mir wurscht. Also das geht überhaupt nicht mit katholischer Lehre zusammen. Und es wird eine überwiegend politische Religion. Also ich habe da kürzlich mit einem Religionssoziologen Ryan Birch gesprochen, der sehr spannende Bücher schreibt. Und er sagt, früher war es so, dass man hatte eine Religion über seine Eltern, also es gibt ja ganz viele verschiedene protestantische Kirchen, und ausgehend von der Religion, Denomination, wie das hier heißt, in der man war, traditionell, hat man sich dann seine politische Linie gesucht. Und jetzt wird es immer stärker umgekehrt. Man hat eine politische Linie, also ist rechtskonservativ, nationalistisch und sucht sich seine entsprechende Kirche. Also Charlie Kirk war ja auch so, der kommt aus einer Mainstream-evangelischen Kirche ursprünglich, hat sich dann politisiert und ist aus dieser Politisierung heraus in eine stark fundamentalistische, bei uns würde man eigentlich schon fast sagen, Sekte hineingegangen. Das heißt, aus seiner politischen Position ist eine religiöse Position geworden. Und das treibt dieses Land sehr stark auseinander, weil es gibt diese weiße Religiosität und dann gibt es die schwarze Religiosität. Also wenn wir sagen, wer geht wie oft in die Kirche, das ist bei Schwarzen noch viel höher. Das sind spezielle schwarze Kirchen, spezielle schwarze Denominationen, um bei dem Begriff zu bleiben, und die stehen politisch 100% woanders. Die sind, was Werte angeht, Familie, Ehe, Abtreibung, sind diese Schwarzen noch viel konservativer, sind auch spiritueller, können aber gleichzeitig nicht diese rechten Republikaner MAGA wählen, weil die im Kern eine rassistische Partei sind. Und da kommen wir dann schon zu den politischen Herausforderungen. Diese schwarzen Christen, diese religiösen Schwarzen würden gerne die Demokraten wählen, haben aber das Problem, dass die Demokraten eigentlich eine nicht wirklich religiöse Politik machen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, nicht ganz zwei Drittel der Wähler von Donald Trump waren weiße Christen. Und die Demokraten müssen jetzt die nicht religiösen Christen ansprechen, diese Nones, die immer mehr werden, müssen aber gleichzeitig die religiösen Schwarzen und auch die stark katholischen Latinos ansprechen. Und das ist auf der Werteebene schon ein ziemlicher Spagat und einer von vielen Gründen, muss man sagen, aber ein recht wichtiger, wieso es die Demokraten gerade nicht so richtig auf die Reihe kriegen politisch. Also die Demokraten versuchen jetzt alle möglichen Dinge, alle möglichen Ballons aufsteigen zu lassen. Also was wir in Europa auch nicht verstehen, ist, Trump wurde vor allem auch deshalb gewählt, weil die Demokraten kein gescheites Gegenprogramm gehabt haben. Also Kamala Harris war einfach keine Kandidatin, die eine Mehrheit anspricht. Joe Biden war ein mäßig erfolgreicher Präsident. Und wenn man so schwache Kandidaten hat und auf der anderen Seite jemanden, der einfach charismatisch ist und, wenn man so will, lustig, also Lugner lustig, wenn man so will, der einfach die Leute erreicht, gut Stimmungen erfasst, und auf der anderen Seite hat man jemanden wirklich abgehobenen wie Kamala Harris, ist klar, wie das ausgeht. Also der Grund für den Sieg der Republikaner und ist eigentlich die Krise der Demokraten, aus der sie jetzt nicht rauskommen. Unter anderem, weil sie nicht so recht wissen, wer ihre Basis ist und wie sie diese Basis ansprechen sollen. Und das ist, glaube ich, auch die wirklich interessante Frage der nächsten Jahre. Ich glaube, am Ende dieses Jahres, nach den Midterms, werden wir da schon einige sehen, wie die Demokraten versuchen, sich neu aufzustellen.
Ich muss jetzt für die deutschen Hörerinnen und Hörer ganz kurz erläutern, wer Richard Lugner ist, beziehungsweise war. Also diejenigen, die ihn nicht kennen, ein vor gar nicht allzu langer Zeit verstorbener, eigentlich in der Baubranche tätiger Unternehmer, der dadurch berühmt geworden ist, dass er in österreichischen Reality-Sendungen war, beziehungsweise beim Opernball immer C-Promis eingeladen hat, und er ist gewissermaßen eine Kultfigur geworden, beziehungsweise gewesen. Ich glaube, auch in Deutschland kennen ihn viele, aber vielleicht nicht alle.
Und auch für die Präsidentschaft kandidiert, hat er auch eine eigene Partei, beides mäßig erfolgreich.
10% hatte er beim ersten Antritt noch. Es ist nicht viel, war nicht realistisch, dass es wird, aber ich habe das vergleichend also nachgeschaut und war überrascht, dass es doch bei seinem ersten Antritt 10% war. Er ist dann irgendwann ein zweites Mal angetreten, da war er wirklich unter ferner Liefen. Aber 10%, das ist so für österreichische Verhältnisse und vor allem in der Zeit, nämlich Präpolarisierungszeit, gar nicht mal so wenig gewesen. Also ich glaube, er hat auch ein bisschen da auf dieser Welle mit Jörg Haider, Anti-Establishment, mal was anderes auch schwimmen können und zumindest einen Achtungserfolg eingefahren mit diesen 10%.
Das ist auch ein Faktor, den wir, glaube ich, unterschätzen. Donald Trump ist einfach ein totaler Showman. Also Donald Trump war eine Show-Personality, also wie bei Lugner daher der Vergleich, eine Reality-Show-Personality. Der hatte ja seine Show im Fernsehen, The Apprentice. Und er ist, glaube ich, wirklich lustig. Also wenn für uns das Angebot käme, gehen wir doch mit Donald Trump Abendessen oder was trinken, würden wir das wahrscheinlich, also ich würde das annehmen und ich wäre mir sicher, es wäre ein unterhaltsamer Abend. Weil er einfach Charisma hat. Bei J.D. Vance, und das ist auch sein Problem, um wieder zur Politik, J.D. Vance ist es nicht, bei J.D. Vance wäre das, glaube ich, unglaublich mühsam, weil er einfach kein Sympathieträger ist. Aber Trump ist einfach ein Showman und das war auch Teil seines Erfolges.
Da sind wir einmal mehr bei Max Weber. Ich habe ja vorhin den kurzen Einwurf gemacht, dass Max Weber diese Verbindung zu glauben an Kapitalismus und an das Christentum. Deswegen habe ich den Einschub gemacht, weil er ja dafür bekannt ist, für eines seiner Hauptwerke, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Also er hat ja den Kapitalismus und den Protestantismus als symbiotisch verstanden und genau aus dieser Lehre der Ora et Labora und im Hier und Jetzt hart arbeiten, um im Jenseits belohnt zu werden, um es wirklich radikal bis polemisch runterzukürzen, gezeigt, dass sich das sehr gut mit Kapitalismus und dem Erfolgsgedanken verträgt. Deswegen vorhin mein Einschub. Ganz kurz als Erläuterung für die Hörerinnen und Hörer. Und jetzt bin ich ein zweites Mal bei Max Weber, weil Sie das Wort charismatisch gesagt haben. Weil er unterscheidet ja auch unterschiedliche Herrschaftsformen. Die rationale, also das ist eine Bürokratie, eine bürokratische Herrschaftsform, wo man sagt, am ehesten vielleicht die EU, dass es da gar nicht so wichtig ist, wer ist Kommissionspräsident, wer ist Kommissionspräsidentin, dass man auch die einzelnen Mitglieder der Kommission gar nicht kennt, weil hier das Amt herrscht und nicht die Person, die hinter dem Amt steht, also bürokratische Herrschaft. Und bei Max Weber ist das eine Form von Herrschaft, die rationale, aber eine andere ist die charismatische, eben die Person. Die Person, die, und ich bin da ganz bei Ihnen, wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Trump auf ein Abendessen zu gehen, würde ich das nicht ausschlagen und wahrscheinlich hätte man, wenn man die Politik außen vor lässt, einen lustigen Abend. Vielleicht würde man auch streiten. Ich würde auf jeden Fall mit ihm streiten, aber es wäre zumindest unterhaltsam, genau. Und das ist vielleicht für uns so schwer vorstellbar, weil wir eben gewohnt sind, dass Politiker, also in meiner Kindheit, waren Politiker fad. Und im Nachhinein denke ich mir, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn Politiker fad sind. Also mir ist der Trump ein bisschen zu wenig fad, um es polemisch auszudrücken.
Absolut. Und das ist auch Teil des amerikanischen politischen Systems, dass wir wenig verstehen. Also in der amerikanischen Politik gibt es ja verschiedene Strömungen. Also wir feiern hier jetzt ja gerade 250 Jahre USA und da beziehen sich alle auf die Gründerväter. Und diese Gründerväter wären ja genau das, was eine rationale Herrschaft ausmacht. Das waren im Wesentlichen eine mehr oder weniger Aristokratie, die gesagt hat, wir entwerfen uns einen idealen Staat ausgehend von den Idealen der Aufklärung. Das ist die eine Tradition, die es in den USA gibt. Und dann kommt in den 1830ern, wenn ich es richtig im Kopf habe, kommt Andrew Jackson, dieser Präsident, der sehr stark mit Donald Trump verglichen wird, der dieses ganze System über den Haufen schmeißt. Ein ungebildeter Typ, der als General in verschiedenen Kriegen populär wird, antritt gegen diese alte Aristokratie, wenn man so will, republikanische Aristokratie, mit einem extrem populistischen Programm und alle Institutionen neu definiert, zum Teil auch scheitert, aber einen ganz anderen Wesenszug und eine ganz andere Tradition etabliert. Und diese beiden Dinge konkurrieren in den USA eigentlich seither immer. Und wir sind jetzt ganz stark in dieser charismatischen Herrschaft, dieser personenbezogenen Herrschaft. Also wenn Donald Trump seine Regierung zusammensetzt und Regierungsarbeit leistet, ist es ja keine Beziehung zwischen dem Weißen Haus als Institution, zwischen dem Präsidialamt als Institution, wenn man das so will, und dem Justizministerium zum Beispiel oder dem Verteidigungsministerium oder dem Außenministerium, sondern es ist eine persönliche Beziehung zwischen ihm und Pete Hegseth, zwischen ihm und Marco Rubio, zwischen ihm und bis vor kurzem Pam Bondi. Die Institution spielt für ihn keine Rolle, im Gegenteil, er lehnt diese Institutionen offensiv ab. Teil von diesem Doge-Programm am Beginn der Amtszeit war ja auch gezielt, um diese Institutionen zu zerschlagen. Also offiziell war der Grund, offiziell war die Rechtfertigung, es müsse da eingespart werden und es müsse, also überschüssige Bürokratie abgebaut werden. Aber das eigentliche Ziel war, diese Bürokratie zu schwächen und so weit wie möglich zu zerschlagen, weil er der Meinung ist, das braucht es nicht. Das schränkt ihn ein, das schränkt ihn in seiner Macht ein, in seiner Amtsführung und am besten diese ganze Bürokratie ganz abschaffen und reduzieren auf persönliche Beziehungen.
Weil Sie vorhin Andrew Jackson genannt haben, der Walter Russell Mead unterscheidet ja zwischen unterschiedlichen Außenpolitiken und assoziiert die mit US-Präsidenten, und der hat schon in der ersten Amtszeit von Trump gesagt, dass er ein Jacksonian-Präsident ist und dass man Trump nicht missverstehen soll als Isolationisten. Viele in Europa und auch ich, muss ich zugeben, vor allem bei der ersten Präsidentschaftswahl, haben ja geglaubt, dass Trump viel Schlechtes ist, aber zumindest, wenn man was Gutes oder für viel Schlechtes steht, viel Schlechtes will, aber dass es zumindest ein Gutes hat, nämlich, dass er keine neuen Kriege beginnen will und diese sogenannten Forever Wars, also die endlosen Kriege, beenden möchte und keine neuen vom Zaun brechen möchte. Und das war, glaube ich zumindest für einige Wähler, auch ein Motiv, ihn zu wählen. Hillary Clinton, ich glaube, da hat sie auch den Spitznamen Killary dann gegeben, die auch US-Außenministerin war, die man assoziiert hat, einerseits mit der Außenpolitik ihres Mannes, einfach nur, weil es ihr Mann war, dann mit der Außenpolitik unter Obama, mit der Libyen-Intervention beispielsweise. Und auch Obama hat ja schon eigentlich Politik gemacht damit, dass er diese Forever Wars, wenn schon nicht beenden, aber zumindest keine neuen beginnen will und eigentlich auch beenden möchte, also Irak-Abzug beispielsweise. Aber Trump ist halt noch viel weiter gegangen. Und jetzt auf einmal wird aus diesem Präsidenten, wo viele dachten, er wäre Isolationist, ein Interventionist. In einem Ausmaß, wie ich, mir und viele andere niemals gedacht hätten. Wie kommt denn das an und wie passt das in diese eigentliche Erzählung, dass man keine neuen Kriege beginnen will? Und dass die USA sagen, sie sind von dem Big Beautiful Ocean geschützt und müssen sich nicht sonst wo auf der Welt einmischen und genügen sich selbst völlig und müssen sich nicht als Weltpolizist aufspielen. Wie passt das jetzt zusammen?
Also er ist kein Interventionist in dem Sinn, in dem das die Neocons waren in den Nullerjahren, dass sie gesagt haben, wir gehen irgendwo hin und schaffen jetzt in Irak, in Afghanistan, wo auch immer, eine Demokratie und ändern die Gesellschaft. Also in diesem Sinn ist er kein Interventionist, sondern er ist jemand, der ganz wie ein Geschäftsmann in die Welt hinausgeht und sagt, ich will die amerikanischen Interessen vorantreiben. Und wenn wir Weltpolizist sein müssen, was wir eh nicht sein wollen, dann sollen diese Staaten bitte für uns bezahlen. Und wenn wir das Amerika-unfreundliche Regime in Venezuela wegbringen wollen, dann ist uns am Ende eigentlich egal, wer dort an der Macht ist. Hauptsache die Geschäftsinteressen der USA werden entsprechend berücksichtigt. Also er sagt jetzt ja auch immer, mit dieser neuen ist gleich alten Führung in Venezuela ist er sehr zufrieden, weil die den USA das Öl geben. Und Demokratie und so weiter, völlig egal. Also es geht hier in dem Sinn um America first, in dem Sinn, dass die Interessen der USA im Sinn von Geld, von Geschäftsinteressen an erster Stelle stehen und die Interessen der anderen Staaten sollen sich unterordnen. In der westlichen Hemisphäre, also Nord-Südamerika, Zentralamerika sowieso, da sind die Amerikaner der Ersten und sie sollen den Ton angeben. Aber wie kommt das an? Es kommt wahnsinnig schlecht an. Also im ersten Wahlkampf, ich habe mir das gerade letzte Woche rausgesucht, gab es Reden von ihm im Wahlkampf, wo er gesagt hat, wir schicken jedes Jahr Milliarden in den Nahen Osten für irgendwelche Kriege, die niemand versteht, und gleichzeitig sind die Straßen bei uns so schlecht und wir haben kein Geld, um sie zu reparieren, und das ist total verrückt.
Jeb is so wrong. If you listen to him and you listen to some of the folks that I've been listening to, that's why we've been in the Middle East for 15 years and we haven't won anything. We've spent $5 trillion in the Middle East because of thinking like that. We've spent and Lindsey Graham, who backs him, who had zero on his polls. Let me just tell you something. We've spent. I only tell the truth, lobbyists. We've spent $5 trillion all over the Middle. We have to rebuild our country. We have to rebuild our infrastructure. You listen to that, right, you're going to be there for another 15.
All right, up Governor World Bush, War please. III.
Und das war auch einer der Gründe, wieso er damals gewählt worden ist. Weil, wenn man hier ein bisschen im Land unterwegs ist, sogar hier in Washington D.C., die Infrastruktur ist einfach unter jeder Kritik. Letzte Woche hatten wir Besuch aus Österreich, 6 Jugendliche, und die sollten in Baltimore landen und sind dann in Philadelphia gelandet, weil für 2,5 Stunden das gesamte Radarsystem in der gesamten Hauptstadtregion ausgefallen ist, weil die zentrale Radarkontrolle kaputt war. und alle Flüge in der gesamten Hauptstadtregion, 6 Flughäfen, umgeleitet werden musste. Und dann habe ich nachgelesen, vor 3 Wochen ist das schon mal passiert. Also die Infrastruktur ist einfach unter jeder Sau. Damit trifft er einen Punkt. Und jetzt sagt er auf einmal, also letzte Woche hat er gesagt, wir müssen für die Sicherheit Amerikas sorgen, wir müssen diese Kriege im Ausland führen und wir haben deshalb kein Geld für Childcare und für Medicaid.
And I actually said to them, I said to Russell, don't send any money for daycare, because the United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. You got to let a state take care of daycare, and they should pay for it, too. They should pay. They have to raise their taxes, but they should pay for it. And we could lower our taxes a little bit to them to make up. But it's not possible for us to take care of daycare. Medicaid, Medicare, all these individual things, they can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. We have to guard the country. But all these little things, all these little scams that have taken place, you have to let states take care of them, Russell, and you have to do it.
Ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen worden, aber auf Social Media und von den Demokraten ist das genauso ausgespielt worden und das ist die Botschaft, die übrig bleibt. Wir haben kein Geld für die normalen Leute, weil wir diese ausländischen Kriege führen müssen. Und ich glaube, dass das wahnsinnig schlecht ankommt. Also wir hatten jetzt gerade heute bei uns im Büro, also wir sind jetzt zu dritt hier, eine Diskussion drüber. Mein Eindruck ist, dass der Höhepunkt des Trumpismus überschritten ist, weil die Menschen draußen einfach das Gefühl haben, das ist jetzt der Nächste, der irgendwelche absurden Kriege führt und der Nächste, der unser Geld da in den Nahen Osten und irgendwo hin schickt und verbratet. Und meine beiden Kollegen und Kolleginnen meinen, das sei noch nicht so angekommen. Wir werden sehen, wer recht hat. Aber ich glaube, die Wahrnehmung von Trump, gerade mit diesen ausländischen Kriegen, die ändert sich gerade. Auch mit diesen völlig absurden und überzogenen Aussagen, wo in Wirklichkeit auch die Republikaner hinter den Kulissen sagen, es ist völlig abstrus, wenn er sagt, wir löschen da diese Zivilisation aus, wo er offensiv mit Kriegsverbrechen droht, Brücken zerstören, Kraftwerke zerstören. Ich glaube, das kommt immer schlechter an und eben mein Eindruck ist, die Trump-Welle sozusagen ist gebrochen, hat den Höhepunkt überschritten. Ob ich recht habe, meine beiden Kollegen sehen es ein bisschen anders, wir werden sehen.
Ich habe da eine Nachfrage, weil Sie das Wort personenbezogen in Bezug auf Trumps Beziehungen zu anderen Mitgliedern in seiner Administration genannt haben und gleichzeitig auch von den US-Interessen und von America First. Ich habe das Gefühl als Außenstehender, dass hinter America First eigentlich Trump First steht und dass er gar nicht denkt in der Kategorie Staatsinteressen und National Interest, sondern wirklich hypersubjektive und hyperpersönliche Interessen. Also er denkt nicht an das große Ganze und wie die USA strategische Vorteile bekommen können und dergleichen, sondern ich habe eher den Eindruck, es geht darum, wie er und sein engstes Umfeld profitieren können und dass ihm das Konzept für eine Gemeinschaft, für das größere Ganze, für den Staat zu denken und zu handeln, nach wie vor eigentlich völlig fremd ist.
Also es gibt ja eine Denkrichtung, die argumentiert, dass er ein grundsätzliches Problem hat, die Agency, die Handlungsfähigkeit von anderen an sich anzuerkennen. Also es ist immer ein bisschen schwierig, so in diese Psychologisierung hineinzufallen, aber klar ist, Trump ist eine extrem narzisstische, auf sich selbst bezogene Persönlichkeit. Das kann man, glaube ich, sagen, ohne dass einem irgendwelche Psychologen dann vorwerfen, dass man irgendwelche dummen Dinge sagt. Er ist extrem auf sich bezogen und kann sich schwer vorstellen, dass jemand anderer eigene Handlungsmotive und andere Handlungsmöglichkeiten hat. Das sehen wir ja jetzt bei diesem Krieg im Iran, wo die Führung des Weißen Hauses offensichtlich überhaupt nicht vorhersehen konnte, dass die anders ticken, andere Handlungsmotive haben, in einem anderen Rahmen denken als sie im Weißen Haus. Also da gibt es den berühmten Ausspruch von Steve Witkoff kurz vor Beginn der Kampfhandlungen vor einem Monat. Die stehen so unter Druck, er versteht nicht, warum der Iran nicht kapituliert.
I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place.
Aber das ist ein amerikanisches Denken und die können sich nicht vorstellen, dass ein anderes politisches System, eine andere politische Führung anders tickt, andere Handlungsmotive hat. Und Trump sieht, da gibt es auch viele Leute hier, die das argumentieren, sieht die USA als Geschäft und er ist der CEO. Also das war auch ganz offensichtlich bei diesem sogenannten Board of Peace, dieser Parallel-UNO, wie auch immer, wo eine Reihe von ausländischen Staatschefs hingekommen sind und haben sie das auch offen gesagt. Dieses Board of Peace ist wie der Aufsichtsrat. Dort wird diskutiert, nicht wie in einer internationalen Organisation, sondern wie in einem Geschäftsaufsichtsrat. Und er sieht auch den Staat an sich als sein Eigentum. Also es gibt ja jetzt gerade ein ganz interessantes Urteil von letzter Woche. Er hat ja beim Weißen Haus den East Wing abgerissen, um dort einen Ballroom hinzubauen. Und da gibt es ein Gerichtsurteil, das den Weiterbau untersagt. Und in diesem Gerichtsurteil steht drinnen, Donald Trump, der Präsident, ist nicht der Eigentümer des Weißen Hauses. Er ist der Guardian, der das weitergeben soll, aber er ist nicht der Eigentümer. Und das ist eine Denke, die ihm, glaube ich, sehr fremd ist. Und was wir auch sehen, ist, dass seine unmittelbare Familie enorm profitiert von seiner Amtsführung. Da gibt es verschiedene Aufstellungen, vor allem im Kryptobereich. Also die Familie Trump ist wesentlich reicher als vorher. Auch sein Umfeld denkt so. Also als vor eineinhalb Wochen klar geworden ist, dass Pakistan da ein wesentlicher Vermittler sein wird bei dem Iran-Krieg, kam dann gleichzeitig die Meldung, die Firma von Steve Witkoff, dem Chefverhandler, die Firma von Steve Witkoff hat gleichzeitig ein Immobiliengeschäft mit Pakistan über Immobilien in New York, die Pakistan gehören, abgeschlossen. Also das geht alles ineinander über. Also Politik und Geschäft der Führung ist ein fließender Übergang. Und Kritik von den Demokraten, dass man das irgendwie trennen müsste, das wird irgendwie völlig weggewischt.
Er hat ja auch seine Annexionsfantasien in Bezug auf Grönland mit Immobiliensprache gerechtfertigt. Er hat ja gesagt, es macht einen Unterschied, ob es einem gehört oder ob man es nur liest, weil vertraglich haben die USA ja eigentlich schon längst alles, was sie brauchen, schon seit der Frühphase des Kalten Krieges, alles, was sie brauchen aus militärischer Sicht. Aber trotzdem scheint ihm das nicht zu reichen, weil er sagt, es muss einem gehören, weil dann gehe ich anders damit um. Und subjektiv, für mich ist das ja auch nachvollziehbar. Es macht einen Unterschied, ob mir etwas gehört oder ob ich es nur miete. Aber auf Staatenebene ist diese Art von Denken eigentlich absurd. Aber gleichzeitig ist das für viele Menschen, auch Wähler und Wählerinnen, vielleicht trotzdem psychologisch zugänglich. Weil viele von den Konzepten, über die wir abstrakt sprechen, sind schwer zu vermitteln. Aber wenn jemand einfach sagt, es ist ein Unterschied, ob mir das Gebiet, eben in dem Fall Grönland, gehört, wie ich damit umgehe oder ob ich bloß Mieter bin, der irgendwann wieder auszieht, vor allem gerade in den USA, wo man ja noch viel mehr als in Europa daran sich gewöhnt hat, nur vorübergehend in dem Haus zu leben, in dem man lebt, weil man so mobil ist und vielleicht ein paar Jahre in dem Bundesstaat und ein paar Jahre in dem anderen Bundesstaat, da hat das ja noch viel eher Anklang als bei uns, wo man sagt, okay, wenn ich mal in einer Mietwohnung bin, ziehe ich eh nicht mehr so schnell aus und als Mieter, gerade in Wien zum Beispiel, oder in Österreich, wo wir ein strenges Mietrechtsgesetz haben, da bleibt man dann ja trotzdem drin und es ist fast schon wie Eigentum, zumindest wenn man einen alten Mietvertrag hat. Aber in den USA, wo die Leute so mobil sind, ist das Gefühl, Grönland ist nur gemietet und wenn es uns wirklich gehören würde, würden wir anders damit umgehen. Das ist eine Sprache, die sehr zugänglich ist, glaube ich.
Also eins der Learnings sozusagen, die ich hier hatte, war, dass man Wohnungen hier grundsätzlich nur für ein Jahr mietet. Macht ein bisschen unrund. Also ich habe jetzt eine sehr nette Wohnung und hoffe, dass mir die verlängert wird, aber eben, ich weiß es nicht. Ich brauche einen sehr netten Vermieter, aber wenn der jetzt draufkommt, er will irgendwas machen mit der Wohnung, bin ich im Sommer wieder draußen und muss umziehen. Sehr absurd ist auch, wenn er diese, um das noch einzustreuen, diese Anekdote, wenn er da immer in dieser Immobiliensprache spricht, also er sagt dann immer, erstens gibt es keinen Klimawandel und wenn es ihn geben würde, hätte das nur ein Ergebnis, das ist nämlich mehr Beachfront Property. Wenn der Meeresspiegel steigt, gibt es mehr Beachfront Property. Aber okay, das ist dann, da schweifen wir ab in die nächste Absurdität der hiesigen Politik.
Obwohl er bei Gaza ja auch so gesprochen hat und gesagt hat, da könnte man eine Riviera bauen, ungeachtet der massiven Zerstörung der vielen Menschen, die hier getötet wurden, des Leids und auch dem langfristigen Hass und der langfristigen Instabilität dieser Region, einfach zu sagen, das ist wie eine Art Immobilienprojekt.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy. But the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad. This could be so magnificent.
Gleichzeitig kann ich aber nachvollziehen, dass für diejenigen, die sich nicht so intensiv mit Politik auseinandersetzen, es zumindest erfrischend ist, wenn jemand mit einer gänzlich neuen Einstellung an diese Sachen rangeht und eben nicht die üblichen Floskeln loslässt, sondern wie gesagt, naja, machen wir das mal ganz neu, lösen wir den Nahostkonflikt, indem wir es wie ein Immobiliengeschäft sehen und machen wir da schöne Hotels und die Leute in Gaza können in diesen Hotels arbeiten und werden ein besseres Leben haben und es gibt Tourismus und es gibt auch einen großen Strand dort. Machen wir doch was draus. Also ich selber denke mir auch, gerade beim Nahostkonflikt, der ist ja so komplex und so gefühlt unlösbar, dass ich mir zumindest im ersten Moment gedacht habe, naja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man was radikal anderes probiert. Gleichzeitig ist es halt hyper unempathisch, geschichtsvergessen und berücksichtigt in keinster Weise, was da jetzt gerade passiert ist, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten überhaupt in der Region passiert ist. So einfach, na, das ist ein Immobiliengeschäft, man kann es so sehen und so kann man dieses Gebiet auf Vordermann bringen. Also Monopoly.
Also die große Stärke von Donald Trump ist, glaube ich, dass er Menschen abholen kann. Dass er zwar selber Milliardär ist, aber dass er die Sprache und das Verständnis von Anführungszeichen Normalverbrauchern erfasst. Und ein Punkt, der immer wieder von ihm kommt, den, glaube ich, sehr viele Leute nachvollziehen können, ist, diese ganzen Probleme gibt es deshalb, weil alle, die vor mir im Amt waren, sind alles Idioten. Also ein sehr wienerischer Zugang als Trottel außer ich. Die sind alle Idioten und jetzt komme ich und werde das alles lösen. Mit einem Schlag. Damit holt er, glaube ich, sehr viele Leute ab. Funktioniert halt nicht, wie wir im Iran sehen, weil das ist einfach kompliziert. Und die andere Stärke von ihm ist, dass er Dinge, die sich viele Leute auch denken, einfach ausspricht. Also wieder bei diesem Board of Peace hat er einen interessanten Satz gesagt, nämlich, das ist keine Veranstaltung, wo wir irgendetwas beschließen, wo jeder schon beim Beschließen weiß, dass das nicht passieren wird. Und das ist ja quasi die Definition eines EU-Gipfels. Um in meine alte Funktion als EU-Berichterstatter zurückzukommen, beim EU-Gipfel werden ständig Dinge beschlossen, wo jeder weiß, das wird nicht passieren. Wir brauchen jetzt eine Einigung, es ist 2 Uhr früh, wir müssen uns auf irgendein Paper verständigen und ob das dann umgesetzt wird, nicht besonders wichtig. Er sagt, wir machen es jetzt. Wir sind die CEOs, wir entscheiden das und machen es einfach. Damit holt er, glaube ich, auch viele Leute ab, die ein Bedürfnis haben, dass Dinge einfach erledigt werden. Dass bei diesem Board of Peace genau das dann eben nicht passiert ist, steht wieder auf einer anderen Sprache, aber steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber die Diagnose ist einfach sehr präzise, holt viele Leute ab, führt halt zu nichts. Das ist das Unangenehme. Beziehungsweise führt nur dazu, dass er seine eigenen Interessen durchsetzt.
Ich habe noch eine andere Frage zum Stichwort personenbezogen. Jetzt haben wir einerseits die Innenpolitik hier angesprochen, eben seine persönlichen Beziehungen zu J.D. Vance, zu Hexef und anderen Mitgliedern der Administration, der Trump Administration. Das ist ja auch für uns in Österreich oder in Deutschland manchmal schwer nachvollziehbar, dass es ja keine Regierung ist, wo jeder Minister auch eigenständige Entscheidungen trifft, sondern die Exekutive ist, und so sagt es die US-Verfassung explizit in Artikel 2, vested in a president. Also er ist die Exekutive und es gibt keine Exekutive mit mehreren Ministerien, sondern ein Mensch und sein Apparat sind die Exekutive. Und der lange Rede kurzer Sinn, was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, dass das in der Außenpolitik auch nicht anders ist. Also wenn er Staatschefs, Regierungschefs empfängt, dann empfängt er nicht den Vertreter eines anderen Landes, sondern, so ist zumindest mein Gefühl, und ich schaue mir das immer an, wenn ein Al-Sharaa im Weißen Haus ist, wenn ein Netanyahu ins Weiße Haus kommt oder ein Mohammed bin Salman, dann ist das so, als wären das Freunde, aber es ist jetzt nicht der Staat Saudi-Arabien, der kommt, es ist nicht der Staat Syrien, der kommt, sondern es ist jemand, den er entweder mag oder nicht so sehr mag. Selbst bei Kurz, wie der ihn besucht hat damals, hat er gesagt, ja, das ist ein Junger und wir haben gute Handelsbeziehungen mit Österreich. Das war so generisch, aber gleichzeitig, da ist mir aufgefallen, ja, der ist jung Und ich erwähne kurz, dass der jung ist und für mich ist das vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich mal mit einem jungen Leader gesehen werde und gibt es ein paar ganz nette Bilder.
Well, we're just going to have a great meeting. We have a great relationship and our countries have a great relationship. And he's a very young leader, I have to tell you. You are a young guy, that's pretty good.
But the problem with the age is getting better from day to day.
So. That's right. Someday you won't be saying it. But we have a very good relationship, but we have a great trade relationship, and that's pretty much what we're going to be talking about today.
Und da gibt's auch seine Handshake. Rituale schon fast, oder dass er den Leuten auf den Rücken klopft und dergleichen. Bei Bin Salman, das war für mich so surreal. Ich war in Saudi-Arabien letztes Jahr und wenn man mit den Leuten ein bisschen spricht, diese Ehrfurcht vor Mohammed Bin Salman im Gespräch mit Menschen im Hinterkopf haben und dann zu sehen, wie er wegen einem Gipfel dem einfach so am Rücken klopft oder erst vor kurzem gesagt hat, wer hätte gedacht, dass er meinen Hintern küssen würde. Das hat er auch so gesagt.
A short time ago, a man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia, what a man he is, when I was there, we bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, and this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him, and they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time, and I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me, and he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. He said, you know, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, you know, it's amazing, President. A year ago, in that case, it was a year and a half. It was 6 months ago. But a year ago, you were a dead country. Now you're literally the hottest country anywhere in the world. And that was before we beat the hell out of Iran. You know, now I think he's got to say even better. I think we have to up it. But he's fantastic.
Das ist für mich so surreal. Wie kommt das denn hier an? Ist das cool, unter Anführungsstrichen, dass man einen Präsidenten hat, der da wie auf einem Schulhof mit stolz geschwellter Brust herumgeht und mit den anderen World Leaders halt umgeht, als wären sie Haberer oder eben nicht Haberer?
Also es macht ihn sicher nahbarer, weil es eben auf seiner persönlichen Beziehung, auf seiner persönlichen Ebene abläuft. Aber ich glaube, das wird bei der breiteren Bevölkerung nicht wirklich wahrgenommen, weil eben Außenpolitik ist hier kein so besonderes Thema. Aber diese persönliche Beziehung zu anderen Staatschefs, das ist schon sehr interessant und auch sehr absurd, weil seine persönliche Sympathie und Antipathie ja auch die Politik steuert. Also eines der Probleme von der Ukraine ist, dass er Volodymyr Zelensky wirklich persönlich überhaupt nicht ausstehen kann. Das merkt man, wenn die beiden sich treffen, er mag den einfach nicht. Er findet den überheblich anmaßend, wichtigtuerisch. Dann gibt's diesen Streit aus der ersten Amtszeit, wo Zelensky sich geweigert hat, den USA Unterlagen zur Verfügung zu stellen für die Ermittlungen gegen den Sohn von Joe Biden. Und weil er den Zelensky einfach nicht ausstehen kann, hat die Ukraine hier ein Problem. Umgekehrt, Putin findet er einfach super. Und Putin ist sein persönlicher Freund. Er sagt auch immer, Putin ist mein persönlicher Freund. Er hat mich enttäuscht, was die Politik angeht. Aber wir beiden verstehen uns einfach super. Wir sind die Alpha-Figuren, wir checken das schon. Deshalb tut er auch jetzt nichts gegen Russland. Also wir sehen jetzt im Iran, es ist ganz klar, es gibt Belege dafür, dass Russland Zieldaten an den Iran liefert, um amerikanische Ziele in der Region zu beschießen, und es ist ihm trotzdem. Es wird darauf angesprochen und sagt, pff, ja, wurscht, egal. Oder besonders absurd, jetzt diese Woche bei seinem Auftritt, wo er sich wieder über alle möglichen Leute beschwert hat, sagt er, die Europäer sind so gemein zu mir, dann schaue ich mir andere Länder an, mit Kim Jong-un verstehe ich mich ja persönlich so gut. Was? Kim Jong-un? Und deshalb tue ich jetzt nichts gegen Nordkorea und die anderen, die da angeblich unsere Freunde sind, die helfen uns ja nicht. Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, Kim Jong-un ist so das große Vorbild, wie Friedrich Merz oder Macron mit ihm umgehen sollten? Also ganz, ganz abstrus. Was mir jetzt immer wieder in meine Social Media Feeds hineingespült wird, ist ein älterer Artikel aus dem New Yorker. Der hat den Titel, also wenn ein Blödmann, der sich selbst für den besten Diplomaten hält, auf einmal ein Empire regiert. Und in diesem Artikel geht es eigentlich um Wilhelm, den deutschen Kaiser, aber es geht auch um Donald Trump. Und das Problem ist, er haltet sich für den Chef, für den besten Diplomaten, für den besten Verhandler, der mit persönlichem Charme alle umpolt. Deshalb versteht auch den Iran nicht, weil er hofft dann immer, er trifft vielleicht den Vertreter des, den Chef des Iran und checkt sich das dann mit ihm irgendwie aus, so wie auch bei Kim Jong-un geglaubt hat. Er trifft ihn und checkt sich das dann schon irgendwie aus und er versteht irgendwie nicht, dass das nicht funktioniert. Das ist irgendwie ein bisschen ernüchternd, sagen wir so.
Ich habe noch eine vorletzte Frage. Stichwort Krieg. Ich bin jetzt natürlich kein US-Verfassungsjurist, aber ich dachte immer, für einen Krieg braucht man den US-Congress und für Maßnahmen, die darunter liegen, kann der US-Präsident einseitig zuständig sein, eben bei Libyen beispielsweise. Da hat Obama nicht den Kongress gebraucht für die damalige Intervention, weil die eben unterhalb der Schwelle des Krieges war. Und einige werfen Obama ja jetzt auch vor, dass er mit dieser doch länger andauernden Militärintervention ausgeweitet hat, die Möglichkeiten eines Präsidenten ohne den Kongress einen Krieg zu führen. Gleichzeitig, ich bin genau die Generation, die außenpolitisch sozialisiert wurde während des Irakkriegs 2003 und ich kann mich noch gut erinnern, dass es damals intensive Debatten im US Congress gegeben hat, darum, ob man dem Präsidenten George W. Bush damals die Möglichkeit gibt, diesen Krieg zu beginnen, weil man den Kongress eben für einen Krieg dieser Größenordnung braucht. Jetzt habe ich das Gefühl, dass Trump den Krieg im Iran mal ohne Kongress, das war ja offensichtlich, beginnen konnte und dass der Kongress nicht einmal versucht hat, ihn in irgendeiner Form einzuhegen. Bei Venezuela hat es ja noch einen Versuch gegeben zumindest, oder es wurde zumindest angedacht, dass der Kongress ihm quasi präventiv diese Möglichkeit wegnimmt. Beim Iran war das gar nicht Thema. Und es wurde sogar von Bodentruppen gesprochen, aber es ist nicht so weit gekommen, dass man irgendwann einmal sagt, Moment einmal, für einen Krieg braucht man eigentlich den US Congress. Weil, das ist ja auch so ein alter Gedanke, der auf die Gründungsväter zurückgeht, es soll immer noch das Volk darüber entscheiden, ob man einen Krieg führt und nicht ein Einzelner. Und dann hört man aber einzelne Vertreter, auch aus dem Trump-Lager, die sagen, das ist das Prärogat des Präsidenten. Er schätzt die Lage ein, er schätzt auch die Sicherheitslage ein und er schätzt ein, ob die USA militärische Mittel anwenden. Und es gibt sogar einzelne Verfassungsjuristen, es gibt immer irgendeinen Juristen, der irgendwas behauptet, so wie es bei Corona irgendeinen Epidemiologen gegeben hat, der etwas behauptet, was alle anderen anders sehen. Und zum Beispiel in John C. Yu, das ist einer von den ehemaligen Torture Lawyers, der damals noch die Waterboarding und andere Enhanced Interrogation Techniques juristisch gerechtfertigt hat. Und der ist jetzt wieder da und sagt, über Krieg und Frieden entscheidet der US-Präsident alleine und er braucht den Kongress nicht dafür.
The Constitution gives the President the power to be the Commander-in-Chief and has the executive power of the US government. The Congress has the power to declare war. It doesn't say make war. And there are other parts of the Constitution, Kaylee, which say Congress has to consent to the states when they engage in war. There it's pretty clear when the founders want Congress to, as it were, turn the key in the nuclear submarine first, they knew how to say so. Declarations of war back in the 18th century, the time of the founding, had nothing to do with turning the keys on the submarine missiles. It had to do with telling the other side that you were at war under international law. It doesn't have to do with making war.
Jetzt würde mich Ihr Blick auf genau dieses Thema Zusammenspiel US Congress, Krieg, US-Präsident sehr interessieren.
Als ich vor sehr langer Zeit den ersten Abschnitt Jus hinter mich gebracht habe, war eine der ersten Sachen im Verfassungsrecht damals, dass uns erklärt worden ist, es gibt die Verfassung und es gibt die Realverfassung. Und das gilt hier natürlich auch. Also dieses Recht mit dem Krieg ist kompliziert, da will ich mich juristisch gar nicht drauf einlassen, davon verstehe ich zu wenig. Also es gibt diese Idee der Gründerväter in der ursprünglichen Verfassung, die gesagt haben, okay, der Kongress ist die mächtigste Einrichtung und soll an und für sich alles entscheiden. Und nach und nach ist es aber immer weiter in ganz vielen Bereichen ausgehöhlt worden. Kleiner Exkurs, was ich sehr spannend finde, diese konservative Übernahme des Verfassungsgerichts und diese konservative Übernahme der Justiz wird ja ideologisch unterfüttert von den sogenannten Originalisten, die sagen, man muss die Verfassung genauso auslegen, wie die Gründerväter das damals hingeschrieben haben und ja nur ja nicht abweichen. Die haben jetzt im Supreme Court das Sagen. Aber wenn es dann um diese Frage geht, die eigentlich sehr eindeutig geregelt ist in der Verfassung, sagen, oh, ja, okay, aber Realverfassung, ja, prinzipiell, der Kongress könnte hier mitreden, aber der Kongress ist völlig ausgeschaltet. Also es wird ein Zitat kolportiert, das gibt es nicht auf Band, von Donald Trump, wo er sagt, der Kongress ist meine Duma. Also er vergleicht das mit dem russischen Parlament, das dem russischen Präsidenten Putin ja völlig untertan ist. Und das ist im Moment auch so. Also die Republikaner haben in beiden Kammern die Mehrheit. Mike Johnson als Vorsitzender des Repräsentantenhauses tut alles, was der Präsident ihm anschafft, beruft das Repräsentantenhaus wochenlang nicht ein, um Abstimmungen zu verhindern, Bereich Epstein zum Beispiel, blockiert damit den gesamten restlichen Gesetzgebungsprozess. Also solange das Repräsentantenhaus sich nicht auf die Füße stellt und sagt, Leute, eigentlich ist das unsere Kompetenz, wird nichts passieren. Es gab da auch jetzt beim Iran Versuche der Demokraten, Beschlüsse zu erzwingen im sogenannten War Powers Act, aber die haben eben keine Mehrheit. Und damit steht da irgendwas am Papier, aber es passiert nichts. Wenn das Repräsentantenhaus, und das ist ja das Problem des gesamten letzten Jahres, solange das Repräsentantenhaus sich nicht auf die Füße stellt und der Senat und sagen, Leute, das ist aber unsere Kompetenz, kann der Präsident tun und lassen, was er will.
Ich habe vorhin meine vorletzte Frage eingeleitet. Damit bin ich bei meiner letzten Frage. Und da möchte ich wieder zu Europa zurückkehren. Haben Sie durch Ihre Zeit in den USA ein paar Dinge in Europa zu schätzen gelernt? Weil ich zum Beispiel selbst merke, so kritisch an der EU ich auch bin, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, ich bin eigentlich froh, wenn es Fahrt zugeht und wenn einzelne Europapolitiker Fahrt sind und auch wenn es gar nicht so viel Emotion gibt bei europapolitischen Themen, weil je weniger Aufmerksamkeit und Emotion, umso eher kann man vernünftige Entscheidungen treffen. Haben Sie da auch so Dinge, die Sie jetzt in Europa noch mehr schätzen oder mehr schätzen als früher?
Also was mir sehr fehlt, ist diese soziale Absicherung. Weil wenn man hier mit Leuten redet im Umfeld der Regierung oder in, also zum Beispiel bei USAID, dieser Entwicklungshilfeorganisation, die letztes Jahr sehr brutal abgewickelt worden ist, es gibt dort hochspezialisierte Menschen, die in einem bestimmten Bereich wahrscheinlich die weltweiten Fachleute sind, werden hier nicht mehr gebraucht, fallen einfach durch. Es gibt hier nichts und niemanden, der die auffangt. Und deshalb gab es auch im ersten Jahr hier so viel Angst und so wenig Widerstand, weil viele Leute ja gesagt haben, ich kann es mir nicht erlauben. Also ich habe hier auch auf der Straße Leute getroffen und habe ihnen das Mikro hingehalten, um uns irgendwas zu fragen. Sie können mir nicht ins Mikro reden, weil they are working for the government. Und es ist klar, sie haben die Kinder in der Privatschule, sie haben den Kredit, den sie abzahlen müssen, sie können sich's einfach nicht leisten, weil sie durchfallen und innerhalb eines Jahres, zwei Jahren auf der Straße stehen. Der relativ starke Staat bei uns, das finde ich auch eine sehr positive Sache, die auch funktioniert. Also wer sich einmal mit der amerikanischen Bürokratie auseinandergesetzt hat, die Kinder in der Schule anmelden, einen Führerschein kriegen, eine Sozialversicherungsnummer bekommen, das ist alles ein Desaster. Also wer jemals über die österreichische Bürokratie schimpft, dem kann man nur raten, hier mal aufzuschlagen. Ich habe gestern meine kleinere Tochter für einen Sportkurs bei der Schule angemeldet und ich bin mindestens eine Stunde, eher noch eineinhalb Stunden vor dem Computer gesessen, um irgendwelche idiotischen Formulare auszufüllen und hochzuladen. Also die Bürokratie hier ist einfach unpackbar. Dann die Qualität der Schulen bei uns. Also insgesamt der Staat als Dienstleister für die Menschen. Das ist etwas, was schon eine sehr hohe Qualität hat, was wir, glaube ich, zu wenig wertschätzen. Wobei man auch dazu sagen muss, wenn man das mit Amerikanern bespricht, sagt, ja, bei uns sind die Universitäten gratis. bei uns ist Sozialversicherung weitestgehend gratis, dann sagen die, ja, das ist möglich, weil wir eure Verteidigungsausgaben bezahlt haben. Also schon irgendwie ein doppelschneidiges Ding.
Und am politischen System in Europa, wenn ich nochmal da zusätzlich nachfragen darf?
Also ich bin ja sehr frustriert vom politischen System der EU speziell. Also es ist schwierig, Kritik an der EU zu üben, ohne als Antieuropäer zu gelten. Aber diese extreme Bürokratisierung und diese extreme Formalisierung, die dazu führt, dass wenig Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise dass die einzelnen Akteure sich hinter den Institutionen verstecken können, um zu rechtfertigen, dass wenig passiert, das fand ich schon wahnsinnig anstrengend. Und auch diese Heuchelei über weite Strecken, die auf europäischer Ebene herrscht. Also eben, man trifft sich zu einem Gipfel, beschließt irgendwas und jeder im Raum weiß, es wird nicht passieren. Oder was mir wirklich körperliche Schmerzen bereitet hat, war Roberta Metsola, die Präsidentin des EU-Parlaments, ruft irgendwann einmal eine Sondersitzung ein, wo Volodymyr Zelensky zugeschaltet wird und wo sie dann wieder sagt, wir werden alles tun als EU, um die Ukraine zu unterstützen. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, war klar, es ist nur ein innenpolitisches Manöver, um ihre Position innerhalb des EU-Parlaments zu stärken. Und es war völlig klar, es wird nichts rauskommen. Also diese Heuchelei und diese, also wirklich, ich war fertig mit den Nerven. Ich war so wütend, dass die Ukraine und Zelensky benutzt werden für irgendwelche dummen parteipolitischen Dinge innerhalb des EU-Parlaments. Also das geht mir wirklich überhaupt nicht ab. Diese so starke Hands-on und der Präsident entscheidet alles so wie es hier ist, ist auch übertrieben. Aber die EU müsste sich wirklich mal auf die Reihe kriegen. Also wenn die Amerikaner sagen, also ein kleines Beispiel, vor ein paar Wochen war eine Delegation von EU-Abgeordneten hier auf Besuchsreise, auch hochrangige, also wirklich wichtige ehemalige Minister, ehemalige Regierungschefs, die jetzt im EU-Parlament sitzen, die haben im Kapitol niemanden getroffen, weil die amerikanischen Abgeordneten sagen, wozu? Wozu soll man mit denen reden? Die sind eh für nichts. Die bringen eh nichts auf die Reihe. Und das Einzige, was wir uns von denen anhören können, ist dann wieder dieser moralische High Ground. Die erklären uns dann wieder, was alles nicht geht und dieses ist schlecht und jenes ist schlecht, aber sie selber bringen überhaupt nichts auf die Reihe. Also ich finde es nicht wahnsinnig gut, wie es hier läuft, aber die Europäer müssten sich wirklich zusammenreißen. Wir Europäer, nicht die Europäer, weil Österreich ist Teil davon. Österreich ist auch Teil des Problems. Wir müssten uns wirklich zusammenreißen, um uns von den USA abzukoppeln, ist übertrieben, aber auf die eigenen Beine zu stellen, weil sonst sind wir diesem Wahnsinn, der aus dem Weißen Haus kommt, wirklich, wirklich vollkommen ausgeliefert. Also das fehlt mir nicht.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort.
Ich habe mir noch was notiert. Also ich habe mir natürlich auch überlegt, was ich sagen kann. Ich schieße jetzt das Schlusswort, aber es ist auch ein gutes Schlusswort. Was ich hier gelernt habe, ist, dass es diese Oberflächlichkeit gibt. Also es gibt diese tägliche Berichterstattung, diesen täglichen Wahnsinn und wieder hat irgendetwas gesagt und wieder hat irgendjemand was gesagt. Also dieses, wie Steve Bannon das genannt hat, flooding the zone with shit. Immer kommt das Neues daher, immer kommt das Neues daher, die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Und was wir da im Hintergrund übersehen, und eben, ich bin ja Soziologe von der Ausbildung her, was wir hier übersehen, ist, dass es natürlich Interessen im Hintergrund gibt. Und es gibt diesen berühmten Satz von Lincoln bei der Gettysburg Address, der sagt, die Regierung soll sein eine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Und wenn wir uns die aktuelle Regierung anschauen, sehen wir, es ist eine Regierung der Milliardäre durch Milliardäre für Milliardäre. Also diese ganzen Probleme, die wir besprochen haben in Bezug auf die USA, die es gibt, kann man zurückführen auf diese immer stärker werdende Kluft von Reich und Arm. Also Bernie Sanders hat das schön ausgeführt. Elon Musk alleine hat mehr Vermögen als 50% der Amerikaner. Und das oberste 1% hat mehr Vermögen als die restlichen 99%. Und dieses Auseinanderklaffen hat begonnen unter Clinton in den 90ern, wurde unter Trump eins stärker und hat sich jetzt noch einmal weiter verschärft. Und wir reden jetzt über einzelne Maßnahmen der Trump-Regierung, die wir ablehnen, auch seine Politik, Abschiebung und so weiter. Aber das Kernprojekt von Trump 2 ist diese sogenannte Big Beautiful Bill, dieses erste große Gesetzespaket, das gleich zu Beginn beschlossen worden ist, das dazu führt, dass es eine weitere enorme Umverteilung gibt von unten nach oben. Und das ist der Kern dieser gesamten Politik, der verdeckt wird, auch absichtlich behaupte ich verdeckt werden soll, von dieser jeden Tag täglichen neuen Skandalsau, die durchs Dorf getrieben wird. Und solange die Demokraten keine Antwort finden auf dieses grundsätzliche Problem, das sie unter Clinton mit ausgelöst haben, muss man sagen, solange werden sie hier keinen Fuß auf die Erde bekommen und solange wird dieses System, dieses politische System auch so dysfunktional bleiben, wie es derzeit ist. Ist das ein gutes Schlusswort?
Es ist zumindest eins, das zum Nachdenken anregt und das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich will nicht zu viel Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Das Thema USA wird uns auf die ein oder andere Art auf unabsehbare Zeit noch begleiten und ich danke jetzt noch einmal, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, um bei Recht politisch vorbeizuschauen über die US-Innenpolitik und Außenpolitik und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung, war ein bisschen ungewohnt, hat aber Spaß gemacht.
Freut mich.
Alles Gute nach Österreich.
Ja, damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ihr findet in den Shownotes die Zitate, die ich eingespielt habe und noch so einige andere Artikel bzw. Links zu den Themen, die wir angesprochen haben. Auch eine Buchempfehlung von Markus Müller-Schienwald zur Geschichte der US-Verfassung ist dabei. Und damit bleibt mir einmal mehr, mich zu bedanken bei all denjenigen, die hier zuhören, die diese Folgen kommentieren, die mir Feedback geben, die sie teilen, die den Podcast positiv bewerten und natürlich vor allem denjenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Das ist mir wirklich, wirklich sehr viel wert und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Das macht die Arbeit um einiges angenehmer, schöner zu wissen, dass es Menschen nicht nur ihre Zeit wert ist, sondern auch ein bisschen von dem, was so in ihren Geldbörserln ist. Und damit bin ich bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.